ARD.
Eine neue Folge Queer Crimes. Alle Staffeln gibt's komplett in der App der ARD Audiothek.
Diesmal geht's um zwei lesbische Serienmörderinnen, die ihre Opfer in einem Pflegeheim finden.
Wir sprechen in dieser Folge über ein grausames Mordspiel.
Über eine Krankheit, die Erinnerungen auslöscht.
Und alte Menschen, die einer tödlichen Gefahr ausgeliefert sind.
Es geht um toxische Beziehungen.
Lügen, Verrat.
Und ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.
Queer Crimes. Queer Crimes. Die lesbischen. Todesengel. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer spricht da in meinem Ohr? Lässt sich ganz leicht beantworten. Als Podcasterin bringst du, Irina Schlauch, deine Stimme als Juristin und dein Fachwissen hier mit zu Queer Crimes. Und eventuell kennt man dich auch aus der ersten lesbischen Dating-Show weltweit, Princess Charming. Da warst du Prinzessin von Beruf. Die Verräter, da habe ich dich auch gesehen. Hast du ein gutes Pokerface auf jeden Fall gezeigt, ne?
Danke. Danke für die schöne Einführung. Jetzt komme ich. Vor mir hier sitzt ein Moderator, Journalist, Podcaster und eine echte Queer-Crime-Spürnase. Marvin Standke.
Spürnase, sehr gut. Okay.
Ja, und wir beide, wir führen euch heute durch diese Folge. Ich würde sagen, wir starten auch direkt. Und zwar in Michigan in den USA. Es ist Dezember 1986.
Ja, 80er Jahre, absolut wilde Zeit, Dauerwellen. Was wird mir noch ein Knight Rider, Madonna natürlich, das ist so der Vibe in den 80s, ne?
Ja, ich war noch nicht da geboren, du gerade so, ne?
Ja, ungefähr. Genau.
Ich muss sagen, es ist dennoch meine Lieblingsplaylist, die 80s.
Ja. 80s gehen immer, stimmt.
Aber neben den ganzen vielen schönen Dingen der 80er, da ist auch der Kalte Krieg und das Reaktorunglück von Tschernobyl, die AIDS-Epidemie, die jeden Monat tausende Menschenleben fordert.
Ja, du hast schon gesagt, wir sind in Michigan, einem Bundesstaat im mittleren Westen. Ganz genau in Grand Rapids. Das ist eine Stadt mit knapp 190.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und auf den ersten Blick sieht es hier ganz idyllisch aus. Ordentlich, aufgeräumt, viele Kirchen, kleine Wohnhäuser, gepflegte Vorgärten. Überhaupt recht grün hier in der Ecke. Und die Stadt hat in den 80ern so den Ruf der All-American City. Also Leute sind hier sehr patriotisch und konservativ.
Von außen sieht die Stadt aus wie viele amerikanische Städte zu der Zeit. Aber das täuscht. Die wirtschaftliche Situation in den 80er Jahren ist nämlich eher bescheiden. Städte wie Detroit oder Flint sind Mitte der 80er voll mit stillgelegten Fabriken und rostigen Stahlwerken. Die Autoindustrie liegt fast vollständig brach. Und viele Menschen sind plötzlich arbeitslos.
Ja, und wenn die Fabriken schließen und die Jobs verschwinden, dann ziehen die Kinder oft weg. Ziehen natürlich in größere Städte auf der Suche nach Arbeit und Chancen. Und die Pflegebedürftigen, also die Älteren, die bleiben eben allein zurück. Und deswegen schießen hier überall Alten- und Pflegeheime wie Pilze aus dem Boden. Sogenannte Nursing Homes. Und die bieten eben eine scheinbar einfache Lösung. Sauberes Bett, eine warme Mahlzeit und eine Person, die sich eben um dich kümmert. Und eines dieser Pflegeheime ist das Alpen Manor. Sehr romantischer Name, der Alpenhof, mal so ganz frei übersetzt. Aber so richtig romantisch geht's hier nicht wirklich zu. Im Gegenteil, hier läuft was richtig schief. Und das zeigt sich zum ersten Mal im Dezember 1986 mit einem
dunklen Omen. Ja, bei dem Namen Alpen Manor kommen bei mir echt die wildesten Bilder so im Kopf. Aber das Gebäude selber ist eigentlich total banal. Einstöckig, irgendwie gedrungen, aus roten Backsteinen und schwarzen Platten. Also definitiv kein Luxus-Alpenschlösschen. Mhm. Drinnen finden sich insgesamt 207 Betten. Die meisten werden mit Vorhängen voneinander getrennt. Die Flure und Stationen sind so farbkodiert. Also da gibt es ein pinkes Zimmer, ein gelbes, ein grünes, ein blaues. Und die Farben, die sollen den BewohnerInnen zur Orientierung dienen. Denn an Zimmernummern können sich hier nicht alle erinnern. Mhm. Aber an Farben eher schon.
Ja, genau. Also viele leiden hier an Demenz bzw. Alzheimer. Das sind nun mal Krankheiten, die nach und nach so die geistigen Fähigkeiten kaputt machen, das Gedächtnis eben. Und deswegen sind für viele Bewohnerinnen und Bewohner so einfache Sachen wie den Weg zurück ins Zimmer finden zum Beispiel kaum allein zu lösen. Der Grad der Pflegebedürftigkeit schwankt aber stark. Da hast du irgendwie alles dabei, ne? Von inkontinent und bettlägerig bis hin zu quietschfidel und rüstig. Also für das Personal, glaube ich, muss das wirklich tough sein.
Und eine dieser Bewohnerinnen, die schauen wir uns jetzt mal genauer an, und zwar Margaret Chambers. Die 60-jährige Frau verbringt Weihnachten 86 hier im Alpenhof, im Kreis ihrer Familie. Ob sie wirklich alle ihre Verwandten erkennt oder auch nur den Grund versteht, warum die alle da sind, ist leider zu bezweifeln. Denn Margaret hat einen sehr aggressiven Verlauf von Alzheimer. Die Krankheit wurde bei ihr schon mit 48 Jahren diagnostiziert und jetzt mit 60 kann sie nicht mehr sprechen. Und sie weiß auch oft nicht, wo sie gerade ist.
Ja, die knapp 3,5 Jahre, die Margaret seither in Alpenmayner verbringt, die bedeuten für ihre Familie vor allem eins, sie können endlich mal aufatmen. Das gehört eben auch zur Realität dazu, ne? Im Vergleich zum staatlichen Krankenhaus, wo sie vorher untergebracht war, ist das Pflegeheim jetzt fast paradiesisch. Die Räume hier sind sauber und aufgeräumt. Und die großen Fenster mit Ausblick, die haben Vorhänge eben und keine Gitterstäbe. Und den Bewohnerinnen und Bewohnern wird eben auch was geboten. Es gibt Eiscreme, es gibt Filmvorführungen, Bingo-Abende. Klingt erstmal alles ganz supi.
Eigentlich ja. Mhm. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, die Fassade kann täuschen. Während Margaret mit ihrer Familie bei der Bescherung sitzt, fällt ihrer Tochter Jen eine winzige Kleinigkeit auf. Am Mund ihrer Mutter kleben eingetrocknete Reste vom Abendessen. Ist ja an sich jetzt wirklich keine große Sache. Auffällig ja, weil sonst ist alles immer so sauber. Aber schnell zu lösen. Jen besorgt sich kurzerhand ein kleines feuchtes Handtuch, um ihrer Mutter den Mund abzuwischen. Aber kaum berührt der Stoff Margarets Haut, zuckt diese plötzlich heftig zusammen. Also sie dreht abrupt den Kopf weg, windet sich und sie reißt die Augen dabei ganz weit auf, also schon panisch. Und Jen sagt später, sie hätte im ersten Moment gedacht, es sei Todesangst gewesen. Und dann die Reaktion beunruhigt sie zwar, aber wie das nun mal manchmal so ist, sie verwirft den Gedanken auch wieder. Sie denkt, sie hätte ihre Mutter halt einfach damit erschreckt und sie hätte sie vielleicht vorwarnen sollen. Und so schnell wie der Moment gekommen ist, so schnell ist er auch schon wieder vorbei.
Ja, was Jen zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen kann, ihre Mutter wird nicht mehr lange leben. Am 18. Januar 1987, also fast einen Monat später, gehen die Pflegekräfte von Alpenmayner routiniert von Zimmer zu Zimmer. Wechseln Bettwäsche, verteilen Medikamente. Es ist jetzt 20 Uhr. Und wenige Minuten vorher hatte sich Ed Chambers noch von seiner Frau verabschiedet. Gegen 20.30 Uhr betritt eine der Pflegerinnen Margarets Zimmer. Sie bemerkt sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Die 60-Jährige reagiert nicht mehr. Ihre Haut ist seltsam gefleckt und gelb-grau verfärbt. Ihre Arme und Hände sind kalt. Naja, können wir uns schon denken, alles Zeichen dafür, dass sie eben schon eine Weile tot ist. Und jetzt muss man dazu sagen, in einem Pflegeheim ist natürlich der Tod allgegenwärtig und kommt jetzt selten überraschend. Alpenmayner verzeichnet allein zwischen Januar und April 1987 rund 40 Todesfälle. Also wirklich sehr hart gesagt jetzt, wenn wer stirbt, wird das jetzt selten hinterfragt. Ja, das Personal erwartet das praktisch, dass die Einwohnerinnen und Einwohner an den natürlichen Folgen ihrer Krankheiten natürlich auch sterben irgendwann. An Atemproblemen zum Beispiel oder Infarkten. Und ja, oft gibt es für Todesfälle dann auch feste Routinen. Und das gilt auch in Margarets Fall. Es wird zum Beispiel ein Arzt benachrichtigt, der noch am selben Tag die Überführung in die Leichenhalle veranlasst. Am nächsten Tag unterschreibt dann der gleiche Arzt den Totenschein, ohne sich die Leiche überhaupt anzusehen. Ja, und damit Fall erledigt.
Ja, und kurz nachdem ihre Leiche gefunden wird, ruft eine junge Frau aus Alpenmayner dann bei Margarets Familie an, um diese über den Tod zu informieren. Ja, die Familie ist natürlich erstmal geschockt und sie wollen wissen, wie das passieren konnte. Aber die Antwort ist irgendwie vage. Man vermute, sie sei an ihrem Essen erstickt. Und das kann Jen irgendwie kaum glauben, denn wie auch, Margaret musste fast rund um die Uhr betreut und gepflegt werden. Und das heißt auch, sie konnte sich nicht mehr selbstständig ernähren und musste gefüttert werden. Und das würde also bedeuten, jemand hätte sie absichtlich ersticken lassen. Auf dem Totenschein wird der Arzt dann am nächsten Tag als Todesursache Herzinfarkt notieren. Ohne Margaret je gesehen zu haben.
Und für die Menschen in Alpenmayner bleibt die Zeit ja deswegen auch nicht einfach stehen. BewohnerInnen sterben, Pflegekräfte reagieren routiniert, Angehörige trauern. Jetzt könnte man denken, ja, ist halt so der ewige Kreis in so einer Einrichtung, so läuft's eben. Aber in unserem Fall, muss man sagen, ist der Kreis nicht rund. Und er bleibt auch nicht geschlossen, um mal in diesem Bild zu bleiben. Am 6. Oktober 1988, wir sind in Wyoming, in Michigan, ein Mann betritt die Polizeistation. Er will eine Aussage machen und er reißt den Kreis komplett in Stücke.
Die Enthüllung. Der Mann, der da bei der Polizei vorstellig wird, heißt Ken Wood. Und er hat eine ganz schöne Horrorgeschichte zu erzählen. Er sagt, im Alpenmayner seien mehrere Patientinnen kaltblütig ermordet worden, über viele Monate hinweg. Und zwar von zwei der Pflegerinnen. Eine davon sei seine Ex-Frau und die hätte ihm alles gestanden. Der Sergeant, dem er das erzählt, der weiß vermutlich gar nicht, wie ihm geschieht in dem Moment. Also, die Beamten kennen sicher alltägliche Verbrechen, Diebstahl, Einbruch, vielleicht auch das eine oder andere Gewaltverbrechen. Aber Serienmorde in einem Pflegeheim, das scheint doch ziemlich krass. Und der Polizist kontaktiert daraufhin Detective Tom Freeman vom Walker Police Department. Walker, das ist eine Stadt nördlich von Grand Rapids. Und Alpen Manor fällt gerade so in deren Zuständigkeitsbereich. Ja, und Tom Freeman, das ist ein erfahrener Ermittler. Und als er die Geschichte gehört hat, macht er sich sofort auf den Weg.
Es ist ein schnelles Hin und Her. Wenige Minuten später bringt Freeman den Mann nämlich zur Polizeidirektion nach Walker. Und da setzt er ihn in einen Raum, macht ein Tonband an, lehnt sich zurück und hört zu.
Ken berichtet dann, dass seine Ex-Frau Kathy Wood, eine Lesbe, wie er extra betont, ihm gestanden habe, sie und ihre geliebte Gwendolyn Graham hätten im Pflegeheim, in dem die beiden arbeiten, 6 der Patientinnen ermordet. Und er glaubt, eine davon habe Margaret Mead geheißen. Oder zumindest sei er sich sicher, dass es eine Margaret gewesen sei. Die beiden Frauen hätten aus den Morden ein Spiel gemacht und ihre Opfer dann nach den Anfangsbuchstaben der Vornamen ausgewählt. Angeblich, um aus den Initialien das Wort Mörder zu buchstabieren, also Mord übersetzt.
Ja, das klingt natürlich absurd, pervers und der Police Detective, der ist aber skeptisch. Ein lesbisches Paar bringt 6 alte Frauen um, weil sie, was, sich langweilen? Entwickeln ein Mörderspiel? Es klingt halt einfach zu sehr nach Stephen King-Roman.
Ja, voll. Ja, und je länger Ken dann auch erzählt, desto skeptischer wird Freeman auch. Und das beginnt schon damit, dass Kathy ihm die Morde angeblich im August 87 gesteht. Ken wendet sich aber erst im Oktober 88 an die Polizei, also fast ein Jahr später. Und diesen Abstand erklärt er damit, dass er schlichtweg Angst gehabt hätte. Vor wem oder was? Darüber können wir nur spekulieren, also von seiner Ex-Frau hält er jedenfalls nicht viel. Das wird dabei mehr als deutlich. Er sagt, sie sei keine gute Ehefrau gewesen und er beschreibt sie als manipulativ, als berechnend und kalt. Und sie habe extreme psychische Probleme.
Ja, Ken verliert sich ständig in Nebenbemerkungen über Kathys angebliche Boshaftigkeit, aber wenn es um die Morde geht, bleibt er vage. Detective Freeman wird schnell klar, er braucht mehr als diese Aussage, um die Vorwürfe eben ernsthaft prüfen zu können. Am 7. Oktober, also direkt am nächsten Tag, beantragt er deswegen Durchsuchungsbefehle für die Krankenakten der verstorbenen Patientin in Alpen Manor. Und die Leitung des Heims, die zeigt sich schockiert natürlich von den Vorwürfen, kann dann aber eben auch nichts anderes machen, als bei der Sichtung der Unterlagen zu helfen. Und ja, in den Schichtplänen da zeigt sich tatsächlich so eine Art Muster. Freeman bemerkt 5 Frauen, die Anfang 87 gestorben sind, immer genau dann, wenn Kathy Wood gerade im Dienst war.
Und das allein wird natürlich als Beweis nicht reichen. Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, Marvin, in Pflegeheimen sterben Menschen. Mhm. Ja, und dass Kathy immer genau dann anwesend ist, das ist jetzt auch nicht so überraschend. Ich meine, das ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, wie oft bestimmte Pflegekräfte anwesend sind, wenn ihre PatientInnen sterben. Klar, und wenn man sich stark genug auf eine Sache konzentriert, sieht man sie ja plötzlich überall. Also, das Muster könnte nur Zufall gewesen sein. Eine Margaret Mead kann er außerdem auch nicht finden. Den Namen hatte Ken ja fallen lassen. Also an sich spricht jetzt nicht viel für den Fall, aber Freeman will auf Nummer sicher gehen und lässt Kathy über den Lautsprecher des Heims ausrufen. Denn, wie es der Zufall so will, sie ist auch an diesem Zeitpunkt vor Ort. Und als sie dann auftaucht, schaut sie ihn wohl mit leeren Augen an.
Ja, und sie reagiert sehr interessant. Da steht also jetzt dieser Polizist, dieser Detective vor ihr. Und sie ist wohl generell eher einsilbig und reagiert recht ungewöhnlich. Als Freeman ihr erklärt, dass sie zur Polizeiwache fahren werden, sagt sie nur, sie müsse nur ihre Jacke holen. Keine weiteren Fragen, keine Reaktion. Und das macht selbst so einen Profi wie Freeman unruhig. In der Regel wollen Schuldige, aber auch Unschuldige wissen, warum sie mitgenommen werden, oder? Das wäre doch so die erste Reaktion. Kathy, die hat absolut scheinbar kein Interesse. Kurz darauf sitzen sie dann im Streifenwagen auf dem Weg zum Police Department. Kathy sitzt neben Freeman, die Hände gefaltet, der Blick starr geradeaus. Und die Fahrt vergeht in vollkommener Stille. Kein Mucks. Kein Kommentar.
Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, passt es jetzt ganz gut, Kathy mal zu beschreiben. Und Marvin, du kannst es dir schon denken.
Ah.
Hier kommt ein Bild für dich.
Beschreiben wir jetzt im Podcast wie immer ein Mugshot, ein sogenannter, also ein Polizeifoto, schwarz-weiß. Kathy sitzt da vor so einer schwarzen Plakette. Steht irgendwie Sheriff Department drauf. Den Rest kann ich jetzt irgendwie nicht so lesen. Sie hat ein Flanellhemd an, so ein großkariertes Hemd. Kragen ist offen. Es und
ist,
locker.
Ich muss nur lachen.
Warum?
It's a lesbian thing.
Is it?
Ich kann ja nicht sagen, warum, aber...
Das Flanellhemd?
Ja, es ist wie so ein Erkennungsmerkmal.
Okay. Ihr Gesicht wirkt in diesem Flanellhemd, finde ich, auch sehr streng, fast abweisend. Naja, ist halt auch ein Polizeifoto. Ein bisschen müde sieht sie auch aus. Mir fallen sofort ihre geschwungenen Augenbrauen auf. Die geben ihr so einen, weiß ich nicht, so einen leicht amüsierten, überraschten Ausdruck. Vielleicht wundert sie sich über was. Naja, und dann klar, wir sind in den 80s. Die Haare, ganz wichtig. Dicke, wasserstoffblonde Mähne, würde ich sagen, auch wenn es schwarz-weiß ist. Fällt ihr bis zu den Schultern. Ja, also ein bisschen iconic, muss man leider sagen.
Voll. Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, schauen wir uns diese Frau nicht nur oberflächlich von außen an, sondern tauchen auch mal kurz ab in ihre Biografie. Wer ist denn diese Kathy Wood? Catherine May Wood, geborene Carpenter, wird im März 1962 in Soap Lake in Washington geboren. Ihre Eltern John und Pat Carpenter, die führen zu dem Zeitpunkt ihrer Geburt eine ja, recht turbulente Ehe. Pat arbeitet tagsüber als Buchhalterin und scheint ihren Job oft abends noch mit nach Hause zu nehmen. John hingegen, der trinkt viel, ist launisch und oft komplett unberechenbar. Mal ist er freundlich und warmherzig, dann aber auch wieder total abweisend und aggressiv. Und die Kinder sehen ihn nur selten, da er tagsüber schläft und abends als Gabelstaplerfahrer in einem Lebensmittellager arbeitet.
Ja, und wenn sie ihn dann doch mal zu Gesicht bekommen, dann wird's ugly, dann wird's irgendwie hässlich. Kathys Tante erinnert sich später an einen Moment, der mir total hängen geblieben ist beim Lesen. Und zwar während eines gemeinsamen Essens. Kathy ist da so 3 oder 4 und da fragt eben das kleine Mädchen nach einer weiteren Portion. Und John, der fährt sofort auf, klatscht ihr einen übervollen Teller hin und nennt sie kleines, fettes Schwein. Und als sie dann anfängt zu weinen, haut er ihr auch noch eine runter.
Ich meine, zum Glück erinnert sich ihre Tante auch an ein paar gute Sachen. Sie sagt nämlich, Kathy sei ein sehr intelligentes und freundliches Kind gewesen und sie träumt davon, Ärztin zu werden. Und je älter Kathy dann wird, desto krasser zeigt sich, wie intelligent sie eigentlich ist. Sie scheint nämlich schnell die Bedürfnisse und Schwächen anderer erkennen zu können und oft nutzt sie das dann zu ihrem Vorteil. Und das zeigt sich besonders deutlich in der Beziehung zu Ken Wood.
Kathy und Ken, die lernen sich in der Highschool kennen und zwar über ein zufälliges Telefonat. Kathy will eigentlich mit Kens Bruder telefonieren, landet dann aber eben bei Ken, was halt früher einfach mal so möglich war. Ne? Heute würde ja niemand bei der unbekannten Nummer einfach ans Handy gehen. Also ich mache das auf keinen Fall.
Ich auch nicht.
Naja, aber am Ende dauert das Gespräch zwischen den beiden 5 ganze Stunden. Kathy ist spontan, sie ist witzig, unbeschwert. Und obwohl sie zu diesem Zeitpunkt erst 16 ist und er schon 20, bittet er sie um ein Date. Und 3 Jahre später... Oh, sind die beiden verheiratet.
Ja, wäre das jetzt ein Märchen, würde man die Geschichte jetzt hier auch einfach enden lassen. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihres Lebens. Aber leider ist die Ehe zwischen Kathy und Ken genauso kaputt wie die ihrer Eltern. Nämlich schnell zeigen sich die ersten Probleme. Und sie werden nach der Geburt von Jamie, also ihrer Tochter, noch schlimmer. Und die Spannungen werden bald unerträglich, als Kathy kurz vor dem Abschluss ihres Studiums plötzlich beschließt, die Richtung zu wechseln. Statt in Management und Marketing will sie auf einmal in der Pflege arbeiten. Und daran kann auch Ken nichts ändern. Denn wenn Kathy sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann macht sie das auch. Und so landet sie schließlich als Pflegekraft im Alpen Manor.
Kurz zur Einordnung, mit dem Wort Pflegekraft verbindet man bei uns in Deutschland schon was Medizinisches. Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger zum Beispiel, Leute, die eben zertifiziert sind mit der Ausbildung, die dann im Krankenhaus arbeiten zum Beispiel. In den USA steht das ein bisschen für was anderes. Da bewirbt sich Kathy für den Job der Nursing Assistant. Also da geht es so um die Hilfe bei alltäglichen Dingen. Waschen, anziehen, füttern, solche Sachen eben. Ja, und so einfache medizinische Dinge wie Blutdruckmessen passieren dann in der Regel nur unter Aufsicht von erfahrenen Pflegefachkräften oder Ärztinnenärzten.
Dass Kathy ausgerechnet im Alpen Manor landet, wirkt irgendwie im Nachhinein wie eine Fügung des Schicksals. Denn das Pflegeheim hat einen Spitznamen, Gay Manor. Und das auch aus gutem Grund. Mhm. Denn hier entwickeln sich zwischen den Pflegerinnen nicht nur freundschaftliche, sondern auch romantische und sexuelle Beziehungen. Mhm. Ja, und Alpen Manor ist tatsächlich für einige Lesben ein Ort, an dem sie endlich offen sein können. Ohne Versteckspiel Und dadurch ist das Pflegeheim auch ein Rückzugsort für sie, fast wie eine kleine Welt für sich.
Ja, muss man so sagen. Frauen, die Frauen lieben, haben es ziemlich schwer in den 80er Jahren, auch in den USA. Als Lesbe hast du kaum Gesetze, die dich schützen. In 26 Bundesstaaten kannst du einfach gefeuert werden, wenn dein Chef zum Beispiel Wind davon kriegt, dass du Frauen datest. Kein Kündigungsschutz, keine Diskriminierungsklagen möglich, nix. Und wir reden ja hier nicht über irgendwelche Bürojobs, sondern auch über Pflege, Gastronomie, Schulen, praktisch jede Branche. Und viele verstecken zu diesem Zeitpunkt ihre Sexualität aus Angst. In vielen Gegenden kannst du als lesbische Frau mit deiner Freundin nicht mal öffentlich Händchen halten, ohne schief angeschaut oder schlimmer angegriffen zu werden.
Und Polizeirazzien zum Beispiel, die sind auch noch so ein Ding. Wenn nach so einer Razzia dein Name dann plötzlich in der Zeitung steht, kannst du echt alles verlieren. Aber gleichzeitig ändert sich auch was in den 80ern Positives, denn lesbische Frauen organisieren sich, sie gründen Gruppen und kämpfen für ihre Rechte und schaffen sich selbst ein Safe Space. So wie die Frauen im Alpen Manor. Denn hier gibt's keine steife Bürokratie und diese typisch männlich geprägten Strukturen, wo du dauernd das Gefühl hast, dich anpassen zu müssen. Stattdessen läuft vieles lockerer und mehr auf der menschlichen Empathieebene. Und das ist ja auch ganz oft so, also auch heute noch, dass genau in solchen Jobs queere Menschen zueinander finden. Vielleicht, weil sie spüren, dass sie hier mit ihrer, in Anführungszeichen, Andersartigkeit nicht allein sind. Ich weiß es nicht.
Aber das höre ich oft so aus dem Pflegebereich, so ja. Von Menschen bis heute tatsächlich. Ja, ist interessant.
Aber zurück zu Kathy. Sie erlebt in der ersten Zeit im Alpen Manor vielleicht sowas wie ihr lesbisches Erwachen. Lesbian Awakening. Ich mag den Begriff. Sie schließt jedenfalls neue Freundschaften mit einigen Lesben, macht gelegentlich auch die Nacht durch mit ihnen. Und das mag Ken natürlich nicht so. Er sieht darin einen Mangel an Verantwortung, vor allem ihrer Tochter Jamie gegenüber. Und die Spannungen nehmen immer weiter zu. Als Kathy eine Nacht mal nicht nach Hause kommt und Ken sie dann am nächsten Tag damit konfrontiert und auf eine Erklärung drängt, verlangt sie daraufhin direkt die Scheidung. Und das zieht sie tatsächlich durch. Die beiden trennen sich. Und ihre Tochter Jamie bleibt beim Vater.
Lesbisches Erwachen trifft es ganz gut übrigens. Ich glaube, sie hat vielleicht wirklich nach einem Anlass gesucht, also für die Scheidung. Denn Kathy stürzt sich sofort in eine Affäre mit einer ihrer Kolleginnen, hält allerdings nicht lange. Ja, es ist nämlich eine andere, eine ganz bestimmte Frau, die ihr volles Interesse weckt. Und es ist Gwendolyn Yale Graham. Sie wird 1963 in Santa Monica in Kalifornien geboren, verbringt ihre Kindheit fast immer in Bewegung. Die Familie zieht viel um, verschiedene Städte, verschiedene Bundesstaaten, von Kalifornien nach Indiana, bis sich die Familie dann endlich auf einer Farm in Texas niederlässt. Die ständigen Ortswechsel, die führen auch dazu, dass die junge Gwen früh Schwierigkeiten hat, enge Bindungen aufzubauen. Und auch die Beziehung zu ihren Eltern, die ist eher schwierig. Ihr Vater, Mac Graham, der wechselt seine Jobs so häufig wie den Wohnort. Er ist mal Schweißer, mal Deputy Sheriff, mal LKW-Fahrer. Und er ist eine ähnlich bedrohliche Figur, würde ich sagen, wie Kathys Vater. Er zwingt seine Tochter angeblich dazu, ihn beim Töten von Hühnern zu beobachten. Also er schneidet ihnen nach und nach die Köpfe ab. Das ist nun wirklich kein so geiler Anblick. Er ist dazu auch noch gewalttätig und alkoholabhängig. Und später wird Gwen aussagen, dass er sie auch sexuell missbraucht hat.
Sie macht da ganz schön was durch und das hinterlässt natürlich auch Spuren, und zwar wortwörtlich sogar. Sie wird dann relativ früh verhaltensauffällig, gerade aus psychologischer Sicht. Sie beginnt, sich selbst zu verletzen. Sie drückt Zigarettenkippen auf ihren Armen aus und die Narben versteckt sie dann unter ihrer Kleidung.
Ja, Anzeichen für eine sogenannte Borderline-Erkrankung. Bin jetzt natürlich kein Psychologe, kein Psychiater. Würde es trotzdem kurz zusammenfassen für alle, die das noch nicht gehört haben. Borderline ist ja wie so ein emotionaler Schleudergang. Betroffene erleben extreme Schwankungen in ihren Gefühlen und Beziehungen. Suchen verzweifelt nach Nähe, haben aber auch gleichzeitig mega Verlustängste. Impulsivität spielt eine große Rolle. Also das Leben eine einzige Achterbahnfahrt.
Und im Gegensatz zu Kathy scheint Gwen ihr Lesbischsein relativ früh zu verstehen und auch auszuleben. Sie spielt dabei mit Stereotypen. Einerseits inszeniert sie sich früh als Butch, also als sehr maskuline Frau, fährt mit ihrer Honda 450, so ein Motocross-Motorrad, durch die Stadt. Andererseits schreibt sie gefühlvolle Briefe, die sie mit kleinen Herzchen und Vögelchen verziert. Sie orientiert sich an andere Menschen und sucht oft nach Führung.
Irina, Foto bitte.
Yes, ah, da, okay. Also wir haben wieder einen Mugshot. Wir sehen Gwen darauf frontal. Sie hält ein Plastikschild hoch. Darauf steht County Sheriff's Department. Sie trägt so einen grob gestrickten Pulli, klein kariertes Hemd darunter. Vielleicht wieder ein Flanellhemd. Ja, die Frisur sieht auch wieder sehr 80er Jahre aus. Ja. Vielleicht ist das sogar ein Fukuhila. Ich weiß es nicht. Und sie hat ein relativ rundes Gesicht, einen langen Mund, den sie zusammenpresst auf dem Bild. Ihre Augen versteckt sie hinter einer Sonnenbrille. Die ist sehr groß, ein bisschen getönt, wie eine Maske. Ja, man kann auf jeden Fall nicht ihren Blick erkennen. Und es wundert mich auch ein bisschen, dass sie die anbehalten durfte.
Ja, was für ein unfreiwillig ikonisches Bild das irgendwie ist mit dieser Sonnenbrille. Bisschen weird tatsächlich. Wir haben noch ein paar Sachen über Gwen. Und zwar, als sie noch jünger ist, träumt sie davon, Tierärztin zu werden. Jetzt, da sie älter ist, glaubt sie jetzt nicht mehr daran, diesen Traum je erfüllen zu können. Stattdessen probiert sie sich in anderen Berufen aus. Als Kassiererin zum Beispiel. Aber das befriedigt sie irgendwie nicht so richtig. Eines Tages, da blättert sie gerade durch ein Motorradmagazin, stößt sie dann zufällig auf eine Anzeige, in der es um eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, also zur Rettungssanitäterin in dem Fall geht. Und zwar an einem College in Grand Rapids. Und das scheint sie sofort auf die Idee zu bringen, dass sie als Sanitäterin sich eben um Menschen kümmert, anstatt um Tiere. Aber ey, Medizin ist Medizin. Ja, und dazu gibt es eben noch so ein bisschen Action, so aus ihrer Sicht vielleicht gedacht. Passt doch super. Sie packt also kurz entschlossen ihre Sachen und zieht dann auch nach Michigan.
Ja, in Grand Rapids angekommen, schafft sie es aber nicht ans College. Und stattdessen findet sie eine Anstellung als Pflegekraft im Alpen Manor. Und das ist genau das Richtige für Gwen, denn der Job gibt ihr das Gefühl, gebraucht zu werden. Sie fühlt sich endlich nützlich. Und hier trifft sie auch auf Kathy.
Kathy ist zu diesem Zeitpunkt bereits eine etablierte Mitarbeiterin im Pflegeheim. Sie hat deshalb ein starkes Netzwerk um sich aufgebaut und wird von der Mehrheit der Kolleginnen auch respektiert. Hier und da heißt es auch, sie sei manchmal so ein bisschen manipulativ, würde andere auch zu sehr dominieren. Manche zweifeln auch, ob ihre Geschichten immer so wahr sind, die sie erzählt. Ken behauptet ja zum Beispiel, sie sei eine pathologische Lügnerin. Aber das alles weiß ja Gwen nicht, als sie eines Tages auf Arbeit von der Frau mit der wasserstoffblonden Löwenmähne angesprochen wird. Vielleicht auch mit Flanellhemd, obwohl, nee, wahrscheinlich einen Kittel an. Kathy ist jedenfalls charmant und neugierig und scheint ehrliches Interesse an Gwen zu haben. Und anfänglich treffen die sich meist zufällig bei gemeinsamen Schichten. Dabei nimmt Kathy dann so die Rolle der Vertrauten und Mentorin ein. Und bald lädt Gwen sie dazu ein, ihre Pausen gemeinsam zu verbringen. Und dann sehen sie sich dann halt auch irgendwann nach der Arbeit. Ich würde sagen, die Affäre beginnt so ein bisschen auf Zehenspitzen. Ne?
Ja, es schleicht sich langsam was an, genau. Und die Zuneigung bleibt auch nicht unbemerkt. Sie verbringen immerhin viel Zeit zusammen. Und schnell entstehen dann die ersten Gerüchte über die Beziehung. Was vielleicht auch daran liegt, dass die beiden sich immer weiter von den anderen abgrenzen. Sie machen einfach ihr eigenes Ding. Und das ist nicht immer was Positives, ganz im Gegenteil. Die beiden entwickeln schnell einen Hang zu bösen Streichen. Und davon sind ganz direkt auch die Patientinnen von Alpen Manor betroffen. So tauschen sie zum Beispiel die Bewohnerinnen verschiedener Zimmer miteinander aus. Die Betroffenen verstehen teilweise, klar aufgrund ihrer Erkrankung nicht, dass sie gar nicht mehr in ihren eigenen Betten liegen. Ja, und sobald es dann insbesondere um die Medikamentenvergabe geht, ist das Chaos plötzlich groß. Außerdem verschwinden regelmäßig Gegenstände, die dann an anderer Stelle unerwartet wieder auftauchen. Und ihre KollegInnen empfinden diese Scherze oft als unangemessen, ich auch.
Voll.
Und wenn sie dann darauf angesprochen werden, heißt es, auch sie wollten bloß die Arbeitssituation auflockern.
Ja, und es zeigt sich auch so ein gewisses Machtgefälle zwischen den beiden Frauen. Ne? Kathy, die scheint schnell die dominante Kraft in der Beziehung zu werden. Gwen wiederum, die wirkt komplett irgendwie von ihr abhängig. Von außen betrachtet scheint das seltsam lange gut zu gehen. Vielleicht eben auch zu lange. Ihre FreundInnen und KollegInnen, die haben damals keinen Schimmer, was hinter den Kulissen vor sich geht. Sie merken eben nur, dass Kathy und Gwen zunehmend isoliert wirken. Einige beschreiben die beiden auch als komisch und stellen fest, dass sie oft zusammen verschwinden. Dann, eines Tages, ist plötzlich alles vorbei. Gwen packt wieder ihre Sachen und verschwindet zurück nach Texas. Einfach so, ohne Vorwarnung. Für die Belegschaft im Alpen Manor ist das zwar ein abruptes Ende, aber jetzt nichts, was besonders großes Aufsehen erregen würde. Leidenschaftliche Beziehungsdramen ist man hier im Pflegeheim vermutlich irgendwie auch gewöhnt. Ja, der Alpenhof, der hat ja schon alles gesehen, ne? Kurze Flirts, heimliche Affären, gebrochene Herzen. Die lesbische Belegschaft, die nutzt ihren Safe Space eben ja auch zum Daten. Warum auch nicht? Machen Heteros ja auch nicht anders.
Gerade die Arbeit, ne? Du siehst ja deine ArbeitskollegInnen öfter als die meisten anderen Menschen in deinem Leben. Ja, es ist jetzt knapp ein Jahr her, dass Gwen zurück nach Texas gezogen ist, als dann Tom Freeman, wir erinnern uns, der Detective, Kathy das erste Mal verhört. Wir springen jetzt zum 7. Oktober 1988 und beschäftigen uns mit den
Ermittlungen. Ja, bisher hat Tom Freeman nicht viel auf der Pfanne oder in der Hand. Er hat die Aussage von einem Mann, der offensichtlich mit seiner Ex-Frau abrechnen will. Er hat den Namen eines vermeintlichen Opfers, das er nicht finden kann. Ein Muster von Todesfällen, das komplett zufällig sein könnte. Und in seinem Polizeiauto sitzt jetzt eben eine Pflegekraft, die ihn wortlos auf die Wache begleitet. Ich würde jetzt mal behaupten, damit kommt er nicht so weit.
Nee, absolut nicht. Aber Freeman hat irgendwie so ein Bauchgefühl. Vielleicht macht ihn Kathys Reaktion im Streifenwagen misstrauisch. Vielleicht ist aber auch irgendwas hängen geblieben von dem, was Ken Wood ihm erzählt hat. Als er dann im Police Department ankommt, konfrontiert er Kathy jedenfalls direkt mit den Vorwürfen. Sagt, sie habe gemeinsam mit ihrer Freundin Gwendolyn eine Frau namens Margaret Mead umgebracht. So nach dem Motto, überrumpeln ist die beste Taktik. Hat er Erfolg? Naja, nicht direkt. Zumindest nicht im ersten Moment. Kathy reagiert nämlich erstmal ungläubig und seufzt. Sie bezeichnet die Anschuldigung schlichtweg als ausgedacht, als einen Racheakt ihres Ex-Manns. Als Freeman dann erwidert, er glaube nicht, dass Ken sich das alles nur ausgedacht habe, erscheint Kathy ihre Taktik plötzlich zu ändern. Und sie sagt, ach, das sei alles nur Spaß gewesen, ein Streich. Ja, dabei ist sie ziemlich unbeeindruckt und flapsig.
Daraufhin beschließt Freeman einfach zu bluffen und er behauptet, er habe in den Patientenakten einen Beweis gefunden. Und das scheint dann tatsächlich der letzte Tropfen zu sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Kathy kontert sofort, sie würde ihm jetzt also die Wahrheit sagen. Die Frau, die er meint, hieße nicht Margaret, also M-A-R-G-A-R-E-T, Margaret, sondern Margaret. G-U-E, Margaret Chambers. Und die sei von Gwendolyn mit einem nassen Waschlappen erstickt worden. Sie hätte es genau beobachtet, weil angeblich sei sie zufällig genau in diesem Moment ins Zimmer geplatzt.
Ja, und plötzlich ist es so, wie du es gesagt hast, nämlich als würde ein Fass überlaufen, denn Kathy spart an keinen Details. Sie haut dann alles raus und das in einem Ton, als würde sie nur über den neuesten Klatsch aus der Boulevardzeitung quatschen. Es gebe mehrere Opfer, sagt sie, und Gwen habe sie alle im Winter 87 umgebracht. Sie erinnert sich an die Schichtpläne und sogar an die Menschen, die sich später um die Leichen kümmern. Und das meiste davon ließ sich leicht bestätigen. So steht in der Krankenakte von Margaret Chambers, dass für sie in der Weihnachtszeit besonders oft eine Pflegekraft zuständig war, darunter auch am Tag vor Heiligabend. Wir ahnen es, Gwendolyn Graham. Ja, die wurde sogar für die Nachtschicht eingeteilt und dabei gehörte Margaret gar nicht zu ihren regulären Patientinnen.
Ja, was Kathy natürlich unerwähnt lässt, ist, dass auch sie sich um Margaret gekümmert hat. Und zwar in den Stunden um Mitternacht und auch am Weihnachtsabend. Wir erinnern uns, Margarets Reaktion, als ihre Tochter versucht, mit dem nassen Lappen den Mund abzuwischen.
Ja, das legt natürlich den Verdacht jetzt nahe, dass da vorher schon mal so eine Situation stattgefunden hat. Ja, Kathy versucht, ihre Rolle dabei komplett runterzuspielen. Sie inszeniert sich als vermeintlich unschuldige Beobachterin, als Zeugin. Nur, sie ist damit ja nicht plötzlich weniger schuldig. Ganz im Gegenteil. Sie gibt nämlich zu, alles gewusst und trotzdem nichts unternommen zu haben. Das heißt auch, sie könnte selbst ja auch aktiv an der Planung, Durchführung und oder auch Unterstützung der Morde beteiligt gewesen sein. Und das weiß natürlich auch Detective Freeman.
Der kommt kaum zum Reagieren. Kathy lässt ihm praktisch gar keine Zeit dazu. Das liegt unter anderem auch daran, weil sie ihm verweigert hat, das Gespräch mit dem Tonbandgerät aufzuzeichnen. Das heißt, er muss alles umständlich per Hand mitschreiben. Und jetzt sitzt sie ihm da gegenüber in ihrer so locker flockigen Art und überflutet ihn quasi mit Infos, bombardiert ihn auch so mit unwichtigen Details.
Aber das scheint Freeman ziemlich schnell zu durchschauen. Er spürt nämlich, dass er es mit einer sehr intelligenten, aber auch super manipulativen Persönlichkeit zu tun hat. Denn die Art und Weise, wie sie da mehrmals ihre Taktik ändert, erst leugnet sie, dann relativiert sie, dann weist sie ja, die Schulden anderen zu, das macht sie sehr verdächtig. Und deshalb ist er sich auch sicher, Hier stimmt was nicht.
Ja, Freeman wird Kathy über viele Wochen immer und immer wieder verhören. Und jedes Mal wird sie sich da natürlich auch in weitere Widersprüche verstricken. Also sehr bewundernswert, wie der Mann das durchhält und da auch echt einen kühlen Kopf hat, ne?
Ja, er macht das alles sehr methodisch. Mhm. Und als nächstes lässt er Gwendolyn Graham dann durchs System laufen. Gegen sie gibt es immerhin wachsende Verdachtsmomente, also aufgrund der Aussage von Kathy und Ken. Einziges Problem dabei, bei der Überprüfung kommt raus, ja, ihr Vorstrafenregister ist leer. Also sie scheint bisher nie verhaltensauffällig oder auch gewalttätig gewesen zu sein. Es gibt zumindest keine Anzeigen gegen sie. Nur ungedeckte Schecks. Ja, und die geben Freeman dann die ideale Grundlage, eine Fahndung in einem anderen Bundesstaat gegen sie einzuleiten.
Als Detective Freeman später das Verhör übernimmt, konfrontiert er Gwen mit Kathys Anschuldigungen, die sie stark belasten. Und Gwen reagiert erwartbar. Sie sagt, wie auch Kathy am Anfang, es sei alles nur ein dummer Scherz gewesen. Alles nur Spaß. Bis Freeman den Namen Margaret Chambers droppt, da verfinstert sich ihr Gesicht. Sie wird still, wirkt erschüttert und bricht schließlich in Tränen aus. Das Verhör endet damit, dass sie einen Anwalt verlangt.
Kommen wir zu Kathy Wood. Nämlich auf die warten zwei Polygraphentests. Also ein Polygraph, das kennt man eher unter dem Begriff Lügendetektor. Das ist ein Gerät, das die Herzfrequenz, den Blutdruck und die Atemfrequenz misst. Und die Idee dahinter ist, ja, dass wir, wenn wir lügen, körperlich reagieren, also unbewusst nervös werden. Und das soll sich dann in den Messwerten zeigen. Aber die Genauigkeit dabei ist eher umstritten, denn so eine Maschine zeigt nur an, dass jemand aufgeregt ist, nicht, dass die Person lügt. Und das bedeutet, selbst unschuldige Personen können auffällige Werte haben, einfach weil sie gestresst sind. Also wenn ich mir das vorstelle, ich werde angeschlossen, ich würde auch nervös werden. Und deswegen ja, sind in Deutschland solche Polygraphentests auch nicht als Beweismittel zugelassen.
Außer in Talkshows in den 90er Jahren, falls wir uns daran noch erinnern. Und so ein Lügendetektor übrigens kann natürlich auch ausgetrickst werden. Kathy beweist das eindrucksvoll. Sie ist beim ersten Mal nämlich völlig ungerührt, beinahe gelassen. Und stimmt dem Test einfach zu. Kein Zögern, keine Panik, nix. Während des Tests aber, da bemerken Freeman und der Fachmann, der den Polygraphen bedient, da bemerken die, dass Kathys Verhalten sich plötzlich ändert. Sie spricht in einer anderen Stimmlage. Und wie sie die Fragen beantwortet, das wirkt so, als würde sie sich für jede Antwort eine neue Persönlichkeit erschaffen. Sie atmet anders, achtet bewusst auf ihre Bewegungen, als hätte sie sich darauf vorbereitet. Und auch ihre Aussagen widersprechen denen von zuvor. Diesmal behauptet sie, dass Gwendolyn ihr nur von den Morden erzählt hätte. Sie sei nie eine Augenzeugin gewesen. Am Ende zeigt der Test kein eindeutiges Ergebnis. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Und Freeman beschließt, dann nochmal die Taktik zu ändern. So lässt er Kathy in dem Glauben, sie sei für ihn tatsächlich nur eine Zeugin. Eine zentrale Informationsquelle dann sogar. Und dadurch bestätigt er vermutlich ihr, ich würde sagen, so narzisstisches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Bedeutung. Er gibt ihr eben das Gefühl, sie sei unantastbar.
Und bei ihrem zweiten Test dann wird sie von dem Mann, also der sie da verhört, überrumpelt. Der setzt nämlich auf eine sehr raffinierte Technik. Er ermutigt sie dazu, sich frei zu machen von allem, was sie belasten könnte. Und nur so könne sie den Test bestehen. Und das scheint zu funktionieren, denn plötzlich legt Kathy im Gespräch ganz viele Geständnisse ab. Ja, sie gibt dabei zum Beispiel zu, aktiv an der Auswahl der Opfer in Alpine Manor beteiligt gewesen zu sein. Und sie bestätigt auch, dass Margaret Chambers auf ihre Initiative hin zum Ziel wurde. Sie hätte ihre Opfer abhängig davon ausgesucht, welche der anderen Pflegekräfte gerade Dienst hatten. Und außerdem hätten sie sich gegenseitig abwechseln wollen. Und sie sei als nächstes dran gewesen.
Im Verlauf des Tests wird Kathy zunehmend emotionaler. Sie gibt auch persönliche Sünden zu, dass sie Sachen aus dem Pflegeheim gestohlen hätte, Vorfälle aus ihrer Kindheit und tiefe Abneigungen gegen andere Menschen, darunter auch ihre Tochter. Am Ende bricht sie in Tränen aus.
Ja, und das Geständnis jetzt, das ändert alles. Denn es bestätigt nicht nur ihre Beteiligung, sondern auch, dass sie bei der Planung und Durchführung der Morde ebenso eine aktive Rolle hatte wie Gwen.
Ende November 1988 ist der Fall um Alpine Manor kaum mehr unter Verschluss zu halten. Am 28. November wird ein Artikel veröffentlicht, der den Fall an die Öffentlichkeit bringt. Für die Polizei bedeutet das vor allem eins, massiver Druck. Medien und Öffentlichkeit beginnen Fragen zu stellen und die Polizeibehörde versucht fieberhaft Informationen zu kontrollieren. Parallel dazu engagiert Alpine Manor eine PR-Agentur, um den Shitstorm zu kontrollieren. Der droht aufs Pflegeheim niederzugehen. Gleichzeitig wird Kathy immer klarer, dass die Ermittlungen zunehmend auf sie zielen. Noch dazu melden sich neue Zeugen, darunter eine Liza Lynch, eine ehemalige Mitarbeiterin, die bestätigt, dass Gwendolyn immer wieder davon gesprochen habe, dass Sterbehilfe, also Hilfe in Anführungszeichen, dass Sterbehilfe für sie eine Frage von Barmherzigkeit ist.
Jetzt fehlen aber noch handfeste Beweise und die findet Freeman nicht mehr unter den Lebenden. Er lässt dann zwei Leichen exhumieren, also aus den Gräbern holen und obduzieren, die zu den bestätigten Opfern der beiden Frauen zählen. Die erste davon ist die Leiche von Margaret Chambers. Die zweite von Edith Cook. Die war im April 87 verstorben und gilt als das letzte Mordopfer. Andere Leichen gibt es keine. Also nicht mehr, denn die anderen wurden alle eingeäschert. Ja, Leichen exhumieren lassen ist ziemlich teuer und verständlicherweise sehr emotional für die Angehörigen. Und umso schlimmer ist, dass die Autopsien absolut nichts ergeben. Unter anderem, weil in Margarets Sarg Wasser eingedrungen ist und das beschleunigt den Verwesungsprozess maßgeblich. Aber auch, weil so ein Erstickungstod fast zwei Jahre später wirklich schwierig zu rekonstruieren ist.
Gleichzeitig steigt der Druck. Einerseits haben die Ermittler noch lange nicht alle Antworten, die sie brauchen. Andererseits mischen sich jetzt zusätzlich noch ganz viele andere Leute mit ein. Und die schaffen damit vor allem eins, Chaos. In den Ring steigen jetzt die Medien. Der Fall Alpen Maynard, der explodiert förmlich in den Medien. Die Reporter graben alles aus, was sie in die Finger kriegen können. Bald tauchen die Namen der Opfer in den Zeitungen auf, als wären sie Teil einer morbiden Daily Soap. Naja, und wie so oft, die Angehörigen, naja, die werden direkt mit reingezogen. Ne? Reporter belagern sie, stellen Fragen, hoffen auf dramatische Statements. Na, und dann sind da natürlich auch noch Gwen und Kathy selber. Die beiden werden zu den Lesbenkillerinnen, die aus purer Lust getötet haben. Man ist sich mal wieder nicht zu schade in der Berichterstattung. Ne?
Ja, und auch die Bars und Clubs, die Kathy und Gwen früher mal besucht haben, die werden jetzt Schauplätze für die ReporterInnen. Ein Schulenclub, der früher ein beliebter Treffpunkt der beiden war, wird von JournalistInnen regelrecht belagert. Kameras, Mikrofon in der Hand. Auf der Jagd nach jedem noch so kleinen Detail, das die Geschichte irgendwie noch schockierender machen könnte. Ja, es ist halt einfach keine Mörderstory mehr. Es ist eine Lesben-Story. Ja.
Und Kathy kommt dabei seltsamerweise relativ gut weg. Sie wird so als sensible, bemitleidenswerte Frau dargestellt, die einfach nur versucht, die Morde aufzuklären. Sie braucht Hilfe und verdiene Hilfe auch. Und die Berichte der Bewohnerinnen und Bewohner, die Freeman allmählich zusammengetragen hat, die dringen nicht an die Öffentlichkeit. Und zwar, dass Kathy oft grausam zu ihren Patientinnen war und sie teilweise sogar gequält hat. Gwen wird dafür als die dominante, unberechenbare Furie dargestellt. Komplett verkehrte Welt also.
Und für die Ermittler ist der Medienrummel wie üblich zweischneidig. Einerseits wird der Fall jetzt von der Staatsanwaltschaft ernst genommen und die wird sogar ganz schön unter Druck gesetzt und muss konkrete Beweise vorlegen, mit einer Anklage aufwarten. Andererseits aber erschwert die ständige Aufmerksamkeit die Polizeiarbeit. Mögliche Zeugen könnten abgeschreckt werden und außerdem verliert die Polizei komplett die Kontrolle über die Narrative. Die Leute von der Presse haben schon längst entschieden, dass Kathy, die zögerliche Mitläuferin, und Gwendolyn, die kaltblütige Drahtzieherin ist.
Für Freeman muss das besonders schlimm sein. Der drängt zu diesem Zeitpunkt schon seit Wochen auf einen Haftbefehl, aber die Staatsanwaltschaft zögert. Wenn sie Kathy jetzt festnehmen, dann könnte sie die Aussage verweigern. Und ohne ihre Aussagen wird es ja dann schwierig, Gwen zu belasten. Und Kathy kriegt dadurch mit, dass da was Großes im Gange ist. Sie ruft ständig bei Freeman an, will wissen, wann und wie sie verhaftet wird. Und sie erwartet offenbar selber, dass sie zwar festgenommen, die Anklage aber wieder fallen gelassen wird, sobald sie gegen Gwen aussagt.
Am 5. Dezember 1988 ist es endlich soweit. Die Staatsanwaltschaft erhebt offiziell Anklage gegen Kathy Wood und Gwendolyn Graham. Der Vorwurf? Mehrfacher Mord ersten Grades. Herr Kathy wird sofort von der Polizei festgenommen. Sie scheint dabei ruhig, fast emotionslos zu sein. Könnte auch daran liegen, dass sie weiter ihren Plan verfolgt, sich als Opfer der ganzen Umstände zu inszenieren. Sie sagt immer wieder, sie sei zu allem bereit, um den Fall aufzuklären. Und tatsächlich, die Staatsanwaltschaft macht mit ihr einen Deal. Wenn sie Gwendolyn entsprechend belasten kann, wird ihr im Gegenzug für eine Kooperation eine mildere Strafe angeboten. Gwen, ja, die wird auch festgenommen. Sie leistet dabei keinen Widerstand, beteuert aber immer wieder, dass die Anschuldigungen gegen sie erlogen seien und dass Kathy die Wahrheit verdrehe.
Und das tut sie scheinbar richtig fleißig. Selbst in Untersuchungshaft liefert Kathy immer wieder neue Details. Wir schauen uns jetzt als nächstes mal die Verhandlungen an. Immerhin handelt es sich ja dabei um ein richtiges Medienereignis in Michigan und darüber hinaus. Unzählige Menschen strömen in den Gerichtssaal, Kamerateams belagern die Eingänge des Kent County Courthouses. Alle wollen eben die Frauen sehen, über die sich alle das Maul zerreißen, die Lesbenkillerinnen, wie sie ja genannt werden. Alle warten auf
das Urteil. Ja, der Prozess gegen Catherine May Wood und Gwendolyn Gayle Graham, der beginnt im Frühjahr 89. Und die Staatsanwaltschaft eröffnet den Fall mit einem ganz klaren Ziel. Sie wollen Gwen als die alleinige Haupttäterin darstellen und Kathy als eine Mitwisserin, die schließlich zur Zeugin wird. Oder genauer gesagt, zur Kronzeugin. Den Begriff, den kennt man vielleicht aus Krimis oder Thrillern. Kronzeuge, das ist eine Person, die selbst an einer Straftat beteiligt war, aber mit den Behörden zusammenarbeitet und gegen die anderen Angeklagten aussagt. Im Gegenzug dafür, für die Hilfe, kann sie dann eine mildere Strafe bekommen. Das heißt, sie spielt eine zentrale Rolle für die Anklage.
Ja, und Kathy nimmt diese Rolle mehr als ernst. Sie führt die Jury wie eine Erzählerin durch einzelne Szenen. Sagt, Gwen wäre eines Tages auf die Idee gekommen, einzelne Patienten umzubringen. Als Gnadenakt, aber auch als Spiel. Eben das Murder Game, über das wir ja schon gesprochen haben. Also ne, angeblich hätten die beiden Frauen mit den Anfangsbuchstaben der Namen ihrer Opfer das Wort Murder, also Mord, bilden wollen. Nach Kathys Aussagen sei das aber kaum zu bewerkstelligen gewesen. Die Buchstaben gehen nicht auf und es gab auch nicht genug Patientinnen, die ins Schema gepasst hätten. Das Spiel haben sie dann eben schnell aufgegeben, die Morde aber nicht. Gwen hätte einen Kick aus der Vorstellung gezogen, diese Frauen umzubringen. Und als erste eben Margaret Chambers, 60 Jahre alt. Dann folgen Myrtle Lewis, 95, May Mason, 79, Belle Burkhardt, 74 und als letzte Edith Cook, 97 Jahre alt. Kathy ist extrem sachlich in ihren Beschreibungen, kalt, unbarmherzig. Sie erzählt, wie Gwen ein nasses Tuch, oft einen Waschlappen genommen hätte, um es fest gegen Nase und Mund der Opfer zu pressen. Und selten konnten sich die Frauen dann dagegen wehren. Sie hatten verzweifelt versucht, Luft zu holen, um sich zu schlagen, wären dann aber zusehends schwächer geworden und schließlich erstickt. Ja, die Geschworenen, die schauen immer wieder zu Gwen, als Kathy das erzählt. Aber die sitzt nur da und meidet sogar jeden Augenkontakt.
Und es sieht auch wirklich nicht gut für sie aus. Ihre Verteidigung versucht alles, um Kathys Glaubwürdigkeit zu untergraben. Sie stellen sie als manipulative und kalkulierende Person dar, die ihre eigene Schuld vertuschen wolle, indem sie es ihrer Ex-Partnerin zuschiebe. Ehemalige Kolleginnen vom Alpemaner, die werden auch als Zeuginnen angeführt, die Kathy als charismatische, aber auch unberechenbare Frau beschreiben. Und sie erinnern sich auch an die morbiden Witze, an fiese Streiche und daran, dass sie sich oft über die Gebrechlichkeit der Bewohnerin lustig gemacht habe. Aber der Plan geht nicht auf. Kathy lässt zu viele Details in ihre Aussagen einfließen und die meisten scheinen wahr zu sein. Oder zumindest klingen sie plausibel. Ob sie wirklich wahr sind, ja, das ist bald nicht mehr so eindeutig.
Hinzu kommt die recht einseitige Berichterstattung, die so ihre Spuren hinterlässt. Die Vorstellung der sadistischen Gwen, der Drahtzieherin, die wurde den Leuten wirklich richtig eingebrannt ins Hirn. Die Jury bildet da keine Ausnahme und auch die Stimmung im Gerichtssaal, die kippt immer wieder. Es kommt regelmäßig zu Zwischenfällen, vor allem seitens der Angehörigen der Opfer. Tränen und Wutausbrüche stehen tatsächlich auf der Tagesordnung. Ja, besonders schmerzhaft muss es für Jen sein, die Tochter von Margaret Chambers. Die sitzt fast täglich im Saal mit versteinerter Miene und bekommt eben da ausführlichst erzählt, wie ihre Mutter von ausgerechnet den Leuten ermordet wurde, denen sie anvertraut hat. Ne?
Ja, du übergibst die Verantwortung da an eine Person, der du vertrauen musst. Ne? Geht ja gar nicht anders und dann wirst du so untergangen. Also will man sich gar nicht vorstellen. Die Urteilsverkündung für Kathy Wood, die findet am 11. Oktober 89 dann statt. Und sie wird, wie zu erwarten war, zu einer langen Haftstrafe und zwar von 20 bis 40 Jahren verurteilt. Diese Spanne, das kenne ich aus dem deutschen Strafrecht so nicht, das ist aber in Amerika in vielen US-Bundesstaaten üblich, also dass ein Minimum und ein Maximum der Strafe festgelegt wird. Und das Ganze für Mord zweiten Grades und Verschwörung. Das heißt auch, sie hat eine Chance auf Bewährung und 2020, da ist sie 57, kommt sie tatsächlich frei. Sehr zum Schock der Angehörigen. Und Gwendolyn Graham, ja, für die erfolgt die Urteilsverkündung am 1. November 89. Und sie wird zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt für 5 Morde ersten Grades und eine zusätzliche lebenslange Strafe für Verschwörung. Und sie sitzt tatsächlich auch bis heute im Gefängnis. Das war's. Das war unser Fall. Mhm. Und mich hat er besonders berührt, weil gerade bei meinen Großeltern die Frage sich stellt, geht es zu Hause noch?
Ah, krass. Okay.
Ja, oder müssen wir doch diesen Schritt gehen ins Altenheim, ins Pflegeheim? Und das macht natürlich was mit einem.
Was macht die Folge mit euch? Schreibt uns gerne. queercrimes@mdr.de. Ganz schnell noch ein Podcast-Tipp von uns. Für euch, diesmal geht es auch um Frauen, aber in einem völlig anderen Kontext. Im Podcast Lost Heroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen, stellt euch Milena Straube immer eine Frau vor, die Großes geleistet hat, die Vorkämpferin, Pionierin, Role Model war. Doch in den Geschichtsbüchern taucht sie kaum auf, denn die sind voll mit Männern. Lame. Dabei gibt's ja schon immer, ist ja ganz klar, die starken Frauen. Und darum geht's in diesem Podcast. Lost Heroes, in jeder Folge eine Frau, die euch inspiriert, die ihr unbedingt kennen solltet. Aus allen Zeiten, aus allen Ländern, aus allen Schichten. Lost Heroes, der Podcast von Cosmo über Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Und den findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Queer Crimes. Die lesbischen Todesengel.
Das war Queer Crimes. Redaktion Nastassja von der Weiden, Autor Alexander Winter, Fact-Checking Jonas Grünwald und verantwortlich ist Olivia Gattermann.
Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Alle neuen Folgen übrigens exklusiv jetzt in der App der ARD Audiothek. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis bald, Marvin. Ich freue mich. Tschüss.
Ciao. ARD